SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Jonathan Hadim. Schönen guten Morgen. Jetzt gibt's also endlich Klarheit. Verteidigungsminister Pistorius wird nicht SPD-Kanzlerkandidat. Das hat er gestern in einem Video an seine Partei mitgeteilt. Und das, obwohl er laut den aktuellen Umfragen für den ARD-Deutschland-Trend der mit Abstand beliebteste Kandidat wäre und sich auch schon mehrere SPD-Abgeordnete für ihn ausgesprochen hatten. In ARD und ZDF stellte sich Pistorius hinter Bundeskanzler Scholz.
Und deswegen glaube ich, in diesen Zeiten wäre es ein schlechtes Signal, außenpolitisch wie innenpolitisch, dem amtierenden Kanzler die Kandidatur zu nehmen, ihn damit quasi zur Lame Duck zu machen und irgendjemanden daneben zu stellen, der kandidiert. Das ist total schädlich und falsch und mit mir nicht zu machen, nach meinem Verständnis von staatspolitischer Verantwortung. Ich glaube, dass er sehr gute Chancen hat, Bundeskanzler zu werden, aber ich wiederhole mich. Nur dann, wenn wir als Partei geschlossen hinter ihm stehen, geschlossen und engagiert Wahlkampf machen und diese Debatten über dieses oder jenes beenden und uns auf den politischen Gegner konzentrieren, denn das ist jetzt das Gebot der Stunde.
Verteidigungsminister Boris Pistorius war das. Und es gibt auch schon erste Reaktionen aus Berlin zu dieser Entscheidung in der SPD. Philipp Eckstein aus dem ARD-Hauptstadtstudio fasst sie zusammen.
SPD-Chefin Esken ruft ihre Partei in der Rheinischen Post zu Geschlossenheit auf. Sie nannte Pistorius' Entscheidung, sich hinter Scholz zu stellen, souverän und ein großes Zeichen der Solidarität. SPD-Generalsekretär Mirsch sagte den Funke-Zeitungen, jetzt sei der Zeitpunkt, zusammenzustehen. Mit Olaf Scholz habe die SPD den richtigen Kanzlerkandidaten. Doch auch innerhalb der SPD gibt es weiterhin kritische Stimmen. So sagte der Bundestagsabgeordnete Joe Weingarten dem Spiegel zu Pistorius' Rückzug. Er bedauere diese Entwicklung. Kommentare kommen auch aus der Opposition. So erklärte FDP-Chef Lindner, es sei ihm recht, wenn Herr Scholz der Kanzlerkandidat der SPD sei. Da wüssten die Menschen, was sie bekommen und was nicht. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion Mittelberg erklärte, Pistorius wäre für die Union unangenehmer gewesen. Scholz sei dennoch nicht zu unterschätzen.
Weltweit gibt es komplett unterschiedliche Reaktionen auf den Haftbefehl gegen Israels Regierungschef Netanyahu, den der Internationale Strafgerichtshof ausgesprochen hat. Staaten wie Kanada oder die Niederlande haben bereits signalisiert, dass sie Netanyahu festnehmen würden. Von US-Präsident Biden kommt dagegen heftige Kritik. Aus Washington Nina Barth.
Die Ausstellung von Haftbefehlen durch den Internationalen Strafgerichtshof gegen israelische Führer ist empörend, erklärte US-Präsident Biden. Was auch immer der Strafgerichtshof andeuten möge, Israel und die Hamas seien absolut nicht gleichwertig, so Biden. Und er betonte, die Vereinigten Staaten stünden immer an der Seite Israels, wenn es bedroht werde. Zuvor hatte auch schon ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA erklärt, die Vereinigten Staaten lehnten die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofes, Haftbefehle gegen hochrangige israelische Politiker zu erlassen, grundsätzlich ab. Die USA hätten deutlich gemacht, dass der Strafgerichtshof in dieser Angelegenheit nicht zuständig sei.
Der künftige US-Präsident Trump hat eine neue Justizministerin vorgeschlagen, die ehemalige Generalstaatsanwältin Pam Bondi. Sie hat Trump unter anderem im ersten Amtsenthebungsverfahren im Kongress verteidigt. Ursprünglich war der umstrittene Kongressabgeordnete Matt Gaetz für den Posten vorgesehen. Der hat gestern Abend aber abgesagt und seinen Rückzug begründet. Aus Washington Isabel Karas.
Er habe zwar gute Gespräche mit den republikanischen Senatorinnen und Senatoren geführt, schreibt Gaetz bei X, es sei jedoch keine Zeit für einen unnötig in die Länge gezogenen Streit in Washington. Trumps Justizministerium müsse am ersten Tag einsatzbereit sein. Daher verzichte er auf die Nominierung zum sogenannten Attorney General. Der 42-Jährige war die wohl umstrittenste von Trumps bisherigen Personalien. Das US-Justizministerium, das Gaetz hätte leiten sollen, hatte zuletzt mehrere Jahre gegen ihn ermittelt. Ebenso wie der Ethikausschuss des Repräsentantenhauses. Dabei ging es unter anderem um Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs einer 17-Jährigen. Gaetz hat jegliches Fehlverhalten bisher abgestritten. Seine Nominierung zum Justizminister hätte durch den Senat bestätigt werden müssen. Dort haben die Republikaner nach der Wahl zwar die Mehrheit übernommen, allerdings so knapp, dass schon 4 abweichende Stimmen ausgereicht hätten, um die Ernennung zu verhindern.
Eigentlich soll die Weltklimakonferenz in Baku heute Abend zu Ende gehen. Nur hat man bisher noch kein gemeinsames Ergebnis. Eigentlich nichts vorzuweisen, denn bis gestern Abend gab es noch kein gemeinsames Abschlusspapier. Aus Baku, Janina Schreiber.
Im Zentrum der Verhandlungen in Baku steht ein neues Klimafinanzierungsziel. Also im besten Fall eine konkrete Summe Geld, die die Industrieländer für die Entwicklungsländer ab 2026 zahlen. Doch einen Tag vor dem offiziellen Ende waren die Positionen in dem Entwurfstext noch immer konträr. Nach wie vor fordert die EU, dass Staaten wie China oder Saudi-Arabien mit einzahlen. Das sehen Verhandelnde der kleinen Inselstaaten kritisch. Sie haben Sorge, dass das Pariser Klimaabkommen dadurch verwässert werden könnte. Außerdem fehlt in dem Textentwurf weiterhin eine exakte Zahl, welche Summe die Industrieländer zahlen sollen.
In Baden-Württemberg hat sich die grün-schwarze Landesregierung geeinigt, 300 zusätzliche Lehrstellen zu schaffen. Damit soll verhindert werden, dass wegen der wachsenden Schülerzahl noch mehr Unterricht ausfällt. Allerdings muss das Kultusministerium nach SWR-Informationen dafür an andere Stelle kürzen. Henning Otte.
Um die neuen Lehrkräfte zu finanzieren, soll es Abstriche beim Nachhilfeprogramm Rückenwind und der Krankheitsvertretung geben. Wie der SWR erfuhr, hatte die grüne Kultusministerin Schopper zwar mehr Geld gefordert, war damit aber im Finanzministerium und bei der CDU abgeblitzt. Grund dafür sei, dass dem Land wegen der schlechten Wirtschaftslage ohnehin fast 2 Milliarden Euro an Steuereinnahmen fehlten. Für die neuen Lehrerstellen musste das Kultusministerium nun knapp 23 Millionen Euro im eigenen Haushalt auftreiben. Die SPD kritisierte, die Finanzierung sei eine Mogelpackung, weil an anderer Stelle Kapazitäten wegfielen. Dies sei ein Betrug an den Schülerinnen und Schülern, sagte der bildungspolitische Sprecher Fulst Blei dem SWR.
In Teilen von Baden-Württemberg haben am Abend und in der Nacht Schnee und Glatteis zu einem Verkehrschaos geführt. Es hat Sperrungen und Unfälle gegeben. Peter Gramer fasst zusammen.
Schon am Abend hat die Polizei innerhalb weniger Stunden hunderte Unfälle vom Schwarzwald bis zum Bodensee registriert. Auf der A81 sei wegen starker Schneefälle fast nichts mehr gegangen, sagt die Polizei Konstanz. Bei Unfällen im Schwarzwald-Baar-Kreis und in den Landkreisen Tuttlingen und Rottweil habe es mehrere Leichtverletzte gegeben. Probleme hat die Polizei auch im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald und in Lörrach gemeldet. Wegen starken Schneefalls blieben Lkw liegen, manche standen quer. Auf der A98 bei Lörrach sind selbst Räumdienste teilweise nicht mehr durchgekommen. Menschen in ihren Autos mussten in der Nacht versorgt werden. An einem Bahnübergang in Langenargen im Bodenseekreis ist eine Frau mit ihrem Auto auf den Gleisen hängen geblieben. Sie hat dort das Auto stehen lassen, kurz darauf hat ein Zug den Wagen erfasst und ungefähr 500 Meter mitgeschleift. Verletzt wurde dabei niemand.
Auf der Bahnstrecke zwischen Köln und Aachen ist bei Kerpen ein Güterzug mit einem Bauzug zusammengestoßen. Dabei sind die Lok und 10 Waggons des Güterzugs entgleist. Nach weiteren Angaben der Feuerwehr Kerpen wurden 3 Menschen verletzt, einer davon schwer.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute ist es erstmals zu Beginn recht sonnig. Stellenweise gibt's für eine ganze Weile auch blauen Himmel. Im Laufe des Tages breiten sich immer mehr Wolken aus und zum Mittag und Nachmittag entstehen dann wieder einzelne Schneeschauer. Dazu frischt auch der Wind wieder kräftig und kalt auf. Im Bergland sind auch wieder Sturmböen möglich. -3 Grad werden es höchstens in Isny, in Furtwangen und in Sigmaringen. Bis +5 Grad gibt's in Boppard, in Andernach und auch in Ingelheim am Rhein.
SWR aktuell. Hintergrund.
Mit dem Ampel-Aus und den Folgen beschäftigen wir uns diese Woche ausführlich. Also, was wird aus Projekten, die SPD, Grüne und FDP noch auf den Weg bringen wollten? Heute zum Abschluss dieser Reihe geht es um die Familien- und Frauenpolitik. Da hat es ja immer mal wieder Reibereien innerhalb der Bundesregierung gegeben. Beispiel Kindergrundsicherung, die Liberalen nicht mittragen wollten. Familienministerin Lisa Paus von den Grünen blickt im ARD-Gespräch jetzt nach vorn. Was ist noch möglich und wie fällt die Bilanz ihrer Arbeit aus? Unsere Hauptstadtkorrespondentin Sarah Beham hat mit ihr gesprochen.
Eine gute Nachricht hat die Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen.
Für die Familie ist auch nochmal wichtig, dass wir auch das große Kita-Qualitätsgesetz auf den Weg gebracht haben.
4 Milliarden Euro vom Bund für die Länder, damit unter anderem Geld für Fachkräfte in Kitas fließt. Das Gesetz soll nächstes Jahr in Kraft treten. Doch alle anderen Vorhaben wackeln nach dem Ampel aus. Stichwort Kindergeld. Das sollte eigentlich ab Januar steigen. Und zwar um 5 Euro auf dann 255 Euro. Kanzler Scholz drängt darauf.
um die Lage von Familien im Land zu verbessern.
Doch er und Paus wissen, SPD und Grüne haben keine Mehrheit mehr. Es hängt jetzt von der Union ab. Das von der Ampel geplante Gewalthilfegesetz steht ebenfalls auf der Kippe. Laut Bundeskriminalamt erlebt alle 4 Minuten eine Frau in Deutschland Gewalt. Das Ziel daher, ein Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung, mehr Frauenhausplätze, finanzielle Unterstützung von Bundesseite.
Weil es so wichtig ist und weil ich auch wahrnehme, dass alle wissen, wie hoch der Problemdruck ist, bin ich zuversichtlich, dass das auch noch ein Gesetz sein könnte, was wir gemeinsam beraten sollten.
Die Chancen dafür gering. Knackpunkt bleibt das Geld. Trübe Aussicht auch bei einem anderen Vorhaben, Schwangerschaftsabbrüche in den ersten 3 Monaten zu legalisieren. Paus gibt zu,
dass die Bundesregierung nicht die Kraft hatte, einen eigenen Gesetzesentwurf vorzulegen.
Zwar versuchen es jetzt einige Abgeordnete selbst mit einem Gesetz aus der Mitte des Parlaments, doch dafür gibt es bislang keine Mehrheit. Vor allem CDU, CSU sind dagegen. Der Blick nach vorn ist für Familienministerin Paus ungewiss. Beim Rückblick auf die Ampelzeit aber wird sie klarer.
Auch in der Familienpolitik, muss ich leider feststellen, waren es eben Zeiten, wo die FDP verschleppt hat, blockiert hat, ignoriert hat. Mit der Konsequenz, dass eben die Familienstartzeit, auf die so viele junge Familien gewartet haben, jetzt nicht gekommen ist. Mit der Konsequenz, dass eben Familien nach wie vor zu ganz vielen verschiedenen Ämtern laufen müssen, um die Leistung zu bekommen, die sie brauchen. Also die Kindergrundsicherung kommt eben nicht.
Die FDP weist das zurück und wirft Paus vor, ein handwerklich schlechtes Gesetz vorgelegt zu haben. Sie steht wegen der Kindergrundsicherung selbst in der Kritik. Diese sollte für verschiedene Leistungen wie Kindergeld oder Kinderzuschlag bündeln. Auch Sozialverbände sehen Paus als Mitverantwortliche für das Scheitern. Aus den eigenen Reihen gibt es auch nach wie vor Kritik. Das wurde am Parteitag der Grünen deutlich.
Das ist so ein Schmerzthema, ne? Und das ist für viele ein Schmerzthema. Und ich bin Kreisvorsitzende und ich habe gedacht, boah, eigentlich müsste ich jetzt austreten.
Paus verteidigt sich. Ist da keine Selbstkritik dabei?
Welchen Fehler hätten Sie denn gern?
Nach 3 Ampeljahren wirkt sie dünnhäutig und meint, sie habe gekämpft.
Zum Abschluss unserer Reihe über die Ampelprojekte war das ein Rückblick und Ausblick auf die Familien- und Frauenpolitik.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Heute ist vielleicht der entscheidende Tag für das wohl wichtigste Reformprojekt von Bundesgesundheitsminister Lauterbach, die Krankenhausreform. Eine wichtige Hürde hat die Reform ja schon genommen, der Bundestag hat bereits zugestimmt. Das allerdings ist nur die halbe Miete. Heute befasst sich der Bundesrat mit der Reform. Bitte Sönnissen.
Die Länder könnten die Reform aufhalten und in den Vermittlungsausschuss schicken. Vor allem Länder, in denen die Union mitregiert, die haben sich zuletzt nochmal dafür stark gemacht, dass es noch Änderungen an der Krankenhausreform geben soll. Ob die Länder tatsächlich den Vermittlungsausschuss anrufen, das ist noch offen. Einige Länder haben sich schon festgelegt, andere nicht. Und wenn die Krankenhausreform tatsächlich im Vermittlungsausschuss landet, dann könnte es das Ende der Reform bedeuten. Normalerweise wäre das kein Problem. Selbst wenn die Länder einen Vermittlungsausschuss anrufen, könnte das Gesetz am Ende zurück in den Bundestag verwiesen werden und dort mit einer einfachen Mehrheit verabschiedet werden. Das Problem, die Restregierung aus SPD und Grünen hat keine eigene Mehrheit mehr im Bundestag.
Viele Menschen haben mit dem vermeintlichen Vorzeigekonzern Wirecard viel Geld verloren. Mehr als 4 Jahre nach der spektakulären Pleitebeginn vor dem bayerischen obersten Landesgericht, das sogenannte Kapitalanleger-Musterverfahren. Im Mittelpunkt steht die Frage, von wem frühere Aktionäre des Zahlungsdienstleisters Schadenersatz verlangen können. Arne-Meyer Fünfinger.
Ex-Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, vor allem aber die langjährigen Wirecard-Bilanzprüfer von EY. Wenn es nach den ehemaligen Wirecard-Aktionären geht, müssen vor allem sie Schadensersatz leisten. Inwiefern Braun, EY und die weiteren Musterbeklagten haftbar gemacht werden können, das muss das bayerische oberste Landesgericht im Kapitalanleger-Musterverfahren klären. Ein abgekürzt Kapmuck-Verfahren macht es möglich, Einzelklagen zu bündeln und am Beispiel eines Musterklägers eventuelle Schadensersatzansprüche stellvertretend zu klären. Nach Angaben des Gerichts geht es Stand jetzt um die Interessen von mehr als 27.000 Einzelfällen und um eine Schadensersatzsumme, die in die Milliarden gehen dürfte.
Immer mehr Supermärkte auf dem Land machen zu. Damit die Menschen dort trotzdem gut versorgt sind, plant Rheinland-Pfalz ein hybrides Dorfladensystem. Der rheinland-pfälzische Innenminister Ebeling stellt die Pläne heute vor. Worum es geht, fasst Malte Dedicek zusammen.
Vorreiter ist Höringen im Donnersbergkreis. Hier gibt es seit Jahren einen sogenannten Bürgerladen. Das ist ein Supermarkt, der ein paar Stunden täglich offen hat und von Anwohnern betrieben wird. Ergänzt wird er durch einen Lebensmittelautomaten. Genau solche Konzepte sollen auch in Bad Kreuznach, Bernkastel-Wittlich oder Trier-Saarburg kommen. Kleine Läden, die zusammen mit Selbstbedienungsangeboten und Automaten für eine Rundumversorgung auf dem Land sorgen sollen. Auch in Baden-Württemberg gibt es immer mehr dieser kleinen Läden. Im September hatten die Agrarminister von Bund und Ländern beschlossen, die Konzepte finanziell zu fördern.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist heute ein Tag, an dem er sein feinstes Outfit rausholt. Er begrüßt nämlich neue Botschafter. Vier sind es heute, die als Vertreter ihres Heimatlandes nun in Deutschland sind. Für eine gewisse Zeit. Oliver Neuroth.
Botschafter kommen sich wahrscheinlich so vor wie Austauschschüler. Nur, dass sie nicht für ein Schuljahr in einem fremden Land sind, sondern für 4 oder 5 komplette Jahre. Der Bundespräsident ist so etwas wie der Schuldirektor im Gastland, der ihnen heute die Erlaubnis übergibt, in Deutschland als Diplomaten arbeiten zu dürfen. Die Akkreditierungen. Die neuen Austauschschüler kommen aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt. Japan, Elfenbeinküste, Panama, Ägypten. Und sie können sich schon auf ein Highlight freuen, auf den jährlichen Klassenausflug, also die Information und Begegnungsreise mit dem diplomatischen Korps, wie es offiziell heißt. Schuldirektor Steinmeier besucht mit allen Austauschschülern im Sommer ein deutsches Bundesland. Unangenehm wird das Leben eines Botschafts-Austauschschülers eigentlich nur, wenn Deutschland Stress mit dessen Heimatland hat. Dann wird er nämlich von der Bundesregierung einbestellt und wenn es ganz doof läuft, muss er sogar das Land verlassen. Er fliegt quasi von der Schule. Aber das passiert nur ganz selten. Sonst heißt es, sehr viele Hände schütteln, in einer schicken Residenz wohnen und, okay, den aktuell sehr unangenehmen Berliner Winter überstehen.
Gedanken von Oliver Neuroth aus Berlin.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.